Und dann sagt Harry so, und die will mir beibringen, bei Umbridge ruhig Blut zu bewahren. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich auch als Bangarang Dave und das hier ist die 15. Folge von der fünften Staffel, also das 15. Kapitel vom fünften Buch Harry Potter und der Orden des Phönix. Das Kapitel heißt Die Großinquisitorin von Hogwarts, im englischen Original The Hogwarts High Inquisitor. Spricht man das so aus im Englischen? Inquisitor? Oder Inquisitor? Inquisitor? Naja. Inquisitor halt. Was ich schon immer sehr spannend fand, also nicht immer, aber als ich älter wurde. Obwohl, wann kam das Buch denn raus, weiß ich gar nicht mehr. Da war ich ja auch schon irgendwie 15, 16, 17. Irgendwie um den Dreh. War ja nicht mehr ganz so jung. Als mir bewusst wurde, dass die ja Inquisitorin heißt, fand ich das sehr spannend zu sagen, okay, wir setzen in Hogwarts jemanden ein, die als Inquisitorin bezeichnet wird. Also Inquisitorin heißt wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber es geht ja auch ein bisschen um den zeitliche Betrachtung und Hexenverfolgung und sowas gab es ja alles bei Harry Potter. Also das ist ja Teil deren Geschichte. Ich hoffe, ihr hört das Laubblasen da draußen nicht, das ist gerade ein bisschen laut. Und da das ja Teil der Geschichte ist, warte mal, ich google mal, bedeutet Inquisitorin. Richter, Untersuchungsrichter. Na gut, im Prinzip ist es ein Richter, okay. Ein Inquisitor war ein geistlicher Würdeträger, der im Rahmen der kirchlichen Inquisition für die gerichtliche Untersuchung von Verurteilungen und Ketzern verantwortlich war. Ja, aber ich verbinde das ja auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht habe ich da auch gerade einen falschen Zweig, aber genau, Kirche und dann Leute, die eben nicht der Kirche waren oder auch eventuell der Hexerei beschuldigt wurden, wurden ja von Inquisitoren nicht besonders gut behandelt. Und wobei jetzt, wo ich das Wort google, das hat eigentlich nichts mit der Hexenverfolgung zu tun, aber hier steht nochmal, Inquisitoren konnten Verdächtige vorladen, verhören, exkommunizieren, ihnen die Absolution erteilen, Haft oder Folter anordnen und Urteile fällen. Ich finde das Wort einfach krass, weil, wie gesagt, Inquisitor, also damit verbindet man halt nichts Gutes. Ne? Niemand hat gesagt, ach, guck mal, da ist ein Inquisitor. Das war eher so Leute im Mittelalter, die, glaube ich, nicht ganz so beliebt waren, außer eventuell bei Leuten, die komplett hinter dem standen, was die gemacht haben. Ja, fand ich aber trotzdem, also für so ein Kinderbuch, wie viele ja sagen, eine heftige Bezeichnung für eine Lehrerin, dass die jetzt auch Großinquisitorin ist und andere Lehrer, das lernen wir nämlich gleich, beurteilen darf. Ja, kommen wir erstmal zum Thema. Dieses Geräusch, ich setze mir, glaube ich, einfach Kopfhörer auf, dass ich das nicht so laut höre. Ich hoffe, ihr hört es auch nicht so laut. Aber ist schon nervig. So. Also, am Morgen des nächsten Tages, also am Montagmorgen, sind sie zum Frühstück gegangen, ne? Sie haben ja die Warnung von Percy gekriegt, dass etwas im Tagespropheten stehen wird, von dem Sirius aber ja noch nichts wusste. Und sie müssen nicht groß suchen, bis sie das finden, was Percy meinte, denn es steht groß auf der Titelseite: Ministerium strebt Ausbildungsreform an, Dolores Umbridge in das neue geschaffene Amt der Großinquisitoren berufen. Also ein Amt, das extra geschaffen wurde, mit dem Ausbildungserlass 23. Und in dem Zeitungsartikel steht halt, was da alles ist. Da gibt halt Percy auch ein Interview, deswegen war dem natürlich bewusst, wann das kommt und so. Und erklärt, dass Dolores Umbridge schon erste Erfolge eingefahren hat in der Schule und das so ein bisschen alles unter Dach und Fach gebracht hat. In dem Artikel wird auch der Ausbildungserlass Nummer 22 erwähnt, der am 30. August, also kurz bevor die Schule wieder losging, erlassen wurde. Und der dem Ministerium erlaubt, einem Kandidaten für eine Lehrstelle zuzuweisen, wenn der Schulleiter von Hogwarts es nicht schafft, jemanden zu finden, der die Stelle besetzt. Das heißt, der Grund, warum Umbridge in dem Amt ist und Dumbledore nichts dagegen tun konnte, ist, dass er selber keinen geeigneten Kandidaten gefunden hat. Also er hat niemanden gefunden, der die Aufgabe übernimmt. Und deswegen durfte Cornelius Fudge Dolores Umbridge auf diesen Posten berufen. Es ist also nicht so, dass Dumbledore gesagt hat, die wollen sie einsetzen, ja gut, finde ich okay, können wir machen. Sondern es war, Dumbledore findet keinen, wir setzen Umbridge ein. Genau, das wird hier in dem Artikel erwähnt, also dass diesen Ausbildungserlass gibt. Das wird uns dann als als Leser deutlich, dass sie Lehrerin wurde, weil das Ministerium das quasi so eingeführt hat. Genau, und im Artikel geht es dann auch noch so ein bisschen um das Niveau von Hogwarts, das immer schlechter wird und dass Dumbledore halt nicht mehr tragbar ist. Lucius Malfoy wurde auch, der übrigens 41 ist. Lucius Malfoy ist 1995 41. Vielleicht ganz interessant. Das heißt, er ist ein paar Jahre älter als... Genau, ich glaube, das lernen wir später noch. Lucius war, glaube ich, in seinem letzten Schuljahr, als Harrys Eltern nach Hogwarts kamen. Und natürlich auch Snape. Also Harry, Snape und Lucius kennen sich tatsächlich schon aus der Schulzeit so ein bisschen, aber halt nur im ersten Jahr. Soweit ich weiß. Also er war auf jeden Fall, wir lernen später, Vertrauensschüler. Ich meine, es müsste das letzte Jahr gewesen sein. Er würde ja aber auch hinkommen, 41, Snape müsste jetzt 35 sein, 6 Jahre Unterschied, ja, kommt hin. Je nachdem, wie sie Geburtstag haben und so. Also 1, 2 Jahre waren sie zusammen in Hogwarts. Genau, der sagt auch nochmal, dass er es furchtbar findet, wie das alles da läuft und so, dass Dumbledore ganz furchtbarer Schulleiter ist. Und dann wird auch nochmal erwähnt, dass er Leute eingestellt hat für die Stelle. Werwölfe wie Remus Lupin, Halbriesen wie Rubus Hagrid hat er eingestellt, den verrückten Ex-Auroren Mad-Eye Moody, also dem mit Wahnvorstellung, ja nicht nur, also allgemein einstellt. Ja, ist alles so ein bisschen, hauen alle so ein bisschen auf Dumbledore drauf. Was interessant ist, und da merkt man auch, wie der Tagesprophet arbeitet. Also wird erwähnt, dass langjährige Mitglieder wie Griselda Marshbanks und Tiberius Oakton den Zaubergamot verlassen haben, aus Protest, weil sie ja Dumbledore rausgeschmissen haben. Und halt kritisieren, dass Hogwarts eine Schule ist und keine Außenstelle von Cornelius Fudge, sagt Marshbanks. Und dann kommt eine kleine Randnotiz vom Propheten, in dem steht, ein ausführlicher Bericht über Madame Marshbanks angeblicher Beziehung zur ausführlichen zur aufrührerischen Koboldgruppen finden Sie auf Seite 17. Also da gibt es Leute, die sich für Dumbledore einsetzen und gegen die Entscheidung von Cornelius Fudge sind, werden dann aber direkt im nächsten Satz diskreditiert, von dem Propheten, also von dem Tagespropheten, weil... Indem sie sagen, ey, da hinten gibt es übrigens noch einen Artikel, wo wir euch zeigen, dass die mit Koboldgruppen, mit aufrührerischen Koboldgruppen zusammenarbeitet. Wo direkt sagt so, ja, ist ja scheißegal, was die sagt, weil die hängt ja mit Kobolden ab. Ne? Also der können wir ja gar nichts trauen. Das ist so direkt dieses, ja, wir haben zwar Stimmen, die sich für Dumbledore aussprechen, aber die sind nicht so ganz koscher. Finde ich sehr interessant und spannend. So. Dann reden sie kurz über den Artikel, also Harry, Ron und Hermine, die haben das ja zusammen gelesen, dass sie, ja, ne, also finden krass, dass die jetzt die Leute untersuchen darf und dann sagt, ich glaube Ron ist es, der sagt dann so, ich will mal sehen, wie sie den Unterricht von McGonagall begutachtet, so, also das könnte ganz witzig werden. Dann wollen sie aber auch schnell Zauberei-Geschichtsstunde, weil sie ja da den Montagmorgen haben und sie natürlich nicht zu spät kommen wollen, wenn möglicherweise Umbridge dort ist. Ist sie aber nicht. Auch bei Snapes Unterricht lässt sie sich nicht sehen, also bei Zaubertränke. Harry hat aber diesmal ein ganz gutes Gefühl. Er hat sich Mühe gegeben, aber er hat für seinen Mondsteinaufsatz, war der Mondsteinaufsatz, ne? Ich glaube, das war ein Mondsteinaufsatz. Ja, genau, Mondsteinaufsatz haben sie ja für Snape geschrieben. Hat Harry ein S gekriegt. S bedeutet schrecklich. Und ich habe es ja, glaube ich, in einem anderen Kapitel gesagt, dass wir noch ein Kapitel kriegen, wo über die Noten diskutiert wird. Und das ist dieses Kapitel übrigens, nur so kurz vorweg. Genau, sie haben über Mondstein und Harry hat ein S gekriegt, was für schrecklich steht, was ungefähr eine 5 ist, glaube ich. Ja, ich meine eine 5. Dann hält Snape nochmal einen kurzen Vortrag und dass er erwartet, dass die Leute besser werden und dass er die auf ZAG-Niveau geprüft hat und dass er bei Gegengiften, wenn wir jetzt Gegengifte machen, dass dann er keinen Dummkopf mehr haben will, dass der ein S bekommt und Malfoy sagt, jemand hat ein S bekommen. Harry versteckt schnell seine Arbeit vor Hermine, damit sie nicht sieht, dass er ein S hat. Und ja, genau, dann gibt er sich sehr viel Mühe und hat das Gefühl, dass er endlich mal eine halbwegs vernünftige Probe abgegeben hat. Haben sie Mittagessen. Genau, dann kommt die Diskussion mit Fred, George und Lee Jordan über die Noten. Erstmal versucht Harry natürlich weiterhin zu verstecken, dass er ein S bekommen hat. Ron sagt ihm, das sagt Hermine, dass er ein Mies bekommen hat, also ein M. Und dann gibt es eben die Diskussion mit Lee Jordan, weil Fred, George und Lee Jordan auftauchen und sagen, ey, ist, ein M ist nichts. Was sagt, genau, Fred kommt und sagt, also dafür muss man sich nicht schämen. Nichts ist auszusetzen an einem guten, gesunden M. Und Hermine so, M steht doch für mies. Genau, und dann sagen sie, O steht für ohnegleichen. Dann gibt es das E für Erwartung übertroffen. Dann gibt es A für annehmbar. Also ne, O ist eine 1, E ist eine 2, A ist eine 3. Danach kommt mies. Ron lässt sich so feiern, hebt die Hände so zu einer Siegerpose. Yay. Und dann gibt es das M für mies, also ist eine 4 eigentlich. Und S für schrecklich, für eine 5. Und dann gibt es wohl noch T für Troll. Aber ich meine, ich habe darüber schon mal mit euch geredet. Ich habe das irgendwie im Kopf, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass Zauberer das Wort Troll benutzen, um jemanden als richtig dumm darzustellen. Ich meine, Trolle sind jetzt nicht die Schlauesten, aber die so als Gradmesser zu nehmen für das Dümmste, was man sein kann in der Schule, ist ein Troll, finde ich ein bisschen unfair den Trollen gegenüber, muss ich sagen. Genau, und Harry will so ein bisschen von dem Thema weg, aber Hermine hat da, also die hat da nicht locker gelassen, ZAG-Noten sind gerade voll ihr Ding. Dann erzählen sie, dass sie bei Flitwick waren, also sie hat gerade Zauberkunst und Umbridge war zu Besuch und sie fragen alle, oh, wie war's? Und ja, ging so, ne, ihr kennt doch Flitwick, der hat sie halt behandelt wie ein Gast und so. Und hat sie in eine Ecke gesetzt und sie durfte, hat sie halt den Unterricht angeguckt. Also Flitwick lässt sich da ja nicht aus der Ruhe bringen. Und alle so, ja gut, Flitwick, der wird auch keine Schwierigkeiten kriegen, ne? So, der ist ein guter Lehrer, der kriegt alle gut durch die Prüfung. Dem kannst du eigentlich nichts anhängen. Wobei man ja sagen muss, Flitwick ist ja, und das ist im Film ein bisschen falsch dargestellt, Flitwick ist kein Kobold. Im Film sieht es ja ein bisschen aus, als wenn Flitwick so ein Kobold wäre, aber Flitwick ist einfach nur kleinwüchsig. Wo man sagen muss, ist das ein Problem für Umbridge, weil wir ja von Sirius gelernt haben, dass sie Halbmenschen hasst. Aber Flitwick, wie gesagt, ist kleinwüchsig, ist aber eigentlich ein Mensch, der einfach nur klein ist. Im Film wird das ja ein bisschen dargestellt, als wenn sie so seine Größe nachmisst, was ich eine sehr fiese Stelle finde, aber so eine sehr subtile, fiese Stelle, also sehr, sehr gute Szene von dem Filmmachern, um zu zeigen, so, damit hat sie auch ein Problem, also misst sie erstmal seine Größe. Wie groß bist du denn überhaupt? Im Buch wird das nicht so erwähnt, da kommt eher. Also da wird als einziger Unterrichtsbesuch nur mal, glaube ich, das hier erwähnt. Und ja, Umbridge hat dann noch Alicia Spinett gefragt, wie der Unterricht so ist. Und sie hat halt, gesagt, das ist wirklich gut, ne? Also wie gesagt, Flitwick ist ja, das ist ja so ein, Flitwick hat ja nie eine große Rolle. Also der spielt ja, also sein Unterricht spielt öfter eine Rolle, weil sie da wichtige Zauber lernen. Dann wird er hin und wieder auch dargestellt als jemand, der gut sich duellieren kann, wird im zweiten erwähnt. Er ist einer der Leute, denen Dumbledore vertraut, um den Stein der Weisen zu schützen. Also Flitwick ist ja, wird so ein bisschen blass, so, ne? Der kommt gar nicht so gut durch, aber Flitwick ist halt ein guter Lehrer, einer, der viel Praxis übt, der gut die Leuten was beibringt und wie Fred, glaube ich, auch sagt, so, der bringt alle gut durch die Prüfung, so, den kann man eigentlich nichts anhängen. Deswegen, da macht sich, glaube ich, keiner Sorgen. Dann fragen sie noch, wen sie haben und Harry sagt so, wir haben Trelawney. Dann sagt Fred, ein T, wie es im Buche steht. Und Umbridge haben sie dann später noch. Genau, bei Trelawney ist dann Umbridge auch direkt vor Ort und da wird es dann so ein bisschen weird, bisschen cringy. Trelawney lässt sich dadurch durchaus aus der Ruhe bringen, dass Umbridge bei ihm ist. Also genau, erstmal ist der ganze Raum auch so ein bisschen nervös, also Trelawney lässt sich ein bisschen aus der Ruhe bringen, dann sind Harry, Ron auch so ein bisschen hektisch, als Umbridge so in ihre Nähe kommt, die schleicht nämlich da die ganze Zeit im Unterricht hin und her und fragt die einzelnen Schüler so ein bisschen aus und Harry muss sich dann schnell in Traumas denken, sagt so, ich hab geträumt, wie ich Snape in einem Kessel ertrinke. Ron, das liebe ich an Ron, der nimmt das dann auch so ernst. So, ah, okay, das ist dein Traum. Gut, dann machen wir das jetzt aber auch richtig. Also, was ist das denn für ein Traumthema? Ist das Ertränken, Kessel oder Snape? Harry so, Junge, nimm einfach irgendwas. Genau, und dann kommt Trelawney in ihre Nähe und dann stellt Umbridge ihr so ein paar Fragen. und sagt so, sie sind eine Urenkelin von der berühmten Seherin Cassandra Trelawney. Und dann sagt sie, ja, genau. Und so, aber sonst hat niemanden in ihrer Familie diese Gabe. Ja, die überspringt gerne mal 3 Generationen. Und denkst so, okay, ich habe schon mal gehört, dass Sachen 2 Generationen gespringen. Das gibt's ja bei Hautfarben manchmal, dass ein Schwarzer mit einem Weißen ein Kind kriegt, schwarze Person und weiße Person kriegen ein Kind und das ist weiß. Und das Kind kann aber dann, weil es in den Gen veranlagt ist, kann es ein schwarzes Kind zur Welt bringen. Also ne, das kriegt mit einem Weißen ein Kind und dann ist das Kind schwarz. Und das fand ich immer sehr faszinierend. Aber dass das so mehrere Generationen diese Gabe überspringt. Aber gut, wir wissen, dass sie die Gabe hat, ne, muss man auch sagen. Gut, wir wissen ja, dass sie die Gabe hat und wir waren ja schon dabei, wie sie in Prophezeiung gesprochen hat, nämlich über Pettigrew. Ja, das ist dann doch ganz spannend eigentlich, weil sie ja irgendwo eine Seherin ist. Und Dumbledore hat, glaube ich, auch gesagt, dass sie ihre echten Prophezeiungen damit auf 2 stellt. Also hat sie wohl schon mal eine gebracht. So, und genau, dann will Umbridge auch, dass sie ihr irgendwas voraussagt und sie sagt so, das innere Auge steht sieht nicht auf Befehl und dann so, verstehe. Und dann sagt schon, Moment, ich sehe doch was. Sie sind einer dunklen Gefahr, einer abgrundtiefe Gefahr. Und dann so, okay. Gut. Macht sich so eine Notiz. Und ja, dann ist auch schon, dann hascht sie noch Harry an und sagt ihm, dass er bald sterben wird, wie immer. Und was lustig ist, und das ist. Ich finde, das kennt jeder, der irgendwie jemanden nicht mag. Also, wenn man in so einer Gruppe ist, also in so einem festen Ding ist, wie jetzt hier zum Beispiel, ne, Unterricht, Harry und Ron mögen Trelawney nicht, weil sie immer negative Prophezeiungen über Harry sagt und eine schlechte Lehrerin ist und so. Aber wenn jetzt jemand von außen kommt und Trelawney schlecht beurteilt oder sie fertig macht, dann ist so, nee. Also, wir dürfen das, wir haben bei ihr Unterricht, aber du darfst es nicht. So, ich finde, das kennt man. Ich habe das häufig bei, ich habe das häufig mit Deutschrap. So, ne? Also, wenn ich Deutschrap kritisiere oder Leute, die aus dem Deutschrap kommen, Deutschrap kritisieren, ist das vollkommen okay. Aber wenn irgendwer von außen kommt, wenn dann wieder irgendwie so ein Spiegelcover ist oder irgendwelche Zeitungsartikel von irgendwelchen außenstehenden Journalisten, die schlecht über Deutschrap reden, nee, du darfst es nicht, das ist nicht deine Kultur, du hast damit nichts zu tun, du darfst sie nicht kritisieren. Wir dürfen hier Flair und Co., alle Bushido dürfen wir alle kritisieren, obwohl Bushido ist egal, Flair und so, ne? Also so Leute, die aus dem Hip-Hop kommen, dürfen wir alle kritisieren, aber du darfst es nicht, weil du gehörst nicht zu uns. Da musste ich dran denken, als ich das gelesen habe, dachte ich so, weil sie dann so waren, so, haben sie jetzt schon ein bisschen Mitleid mit ihr, ne? Das ist so dieses, ja, nee, wir dürfen über sie herziehen und sie hinterm Rücken irgendwie schlecht drehen, aber du darfst es nicht, weil du gehörst nicht zu uns. So, weiter geht's, genau. Dann haben sie Trelawney selbst, Umbridge selbst und sie sagt direkt wieder ihr Zauberstäbe weg und sie sollen das nächste Kapitel lesen und Harry fragt sich so, gibt es genug Kapitel, um jede Stunde zu füllen, die wir haben dieses Jahr? Und er will gerade nachgucken und sieht, dass Hermines Hand wieder oben ist. Und Umbridge läuft zu ihr rum, will sie nicht offen ansprechen. Und sagt so, was haben Sie denn? Und sie, ja, ich habe das Kapitel schon gelesen. Ach so, ja, machen Sie mit dem dritten, weil habe ich auch schon gelesen. Ich habe das ganze Buch gelesen. Und Umbridge ist so, okay, dann sollten sie in der Lage sein, dann fragt sie, was Slinkhard, also der Autor, im Kapitel 15 über Gegenflüche sagt. Und Hermine, wie Hermine ist, sagt, er sagt, Gegenflüche dürfen eigentlich gar nicht so heißen. Gegenflüche sei nur ein Name, der die Leute ihren Flüchen geben, damit sie sich besser anhören. Und Harry merkt, dass Umbridge gegen ihren Willen beeindruckt ist. Und Hermine so, ja, aber das finde ich nicht. Sagt, ja, ich glaube, Slinkhard mag einfach keine Flüche und redet deswegen schlecht. Und dann sagt Hermine, sagt Umbridge, ach so, ja. Ist nur schlecht, dass es keinen interessiert, was sie denken, sondern dass das zählt, was Slinkhard denkt, ne? Und dann zieht sie Gryffindor Punkte ab, weil Hermine weiterreden will und Harry sagt, hä, warum? Und sie, Hermine direkt so, halt dich raus, Harry. Halt dein Maul, Junge, halt's Maul. Und dann, das habe ich, glaube ich, durcheinander gebracht, das habe ich bei der letzten Stunde schon erzählt. Dann sagt sie, dass niemand von ihren Lehrern vorher vernünftigen Unterricht mit ihnen gemacht hat, mit Ausnahme eventuell von Quirrell. Und dann sagt Harry laut so, ja, Quirrell war ein super Lehrer. War nur blöd, dass ihm Lord Voldemort aus dem Hinterkopf rauskam. Alle sind so richtig dieses Grillenzirpen, weißt du, alles still so, kru, kru, kru. Ich hab schlechtes Grillenzirpen, ich weiß. Und Umbridge nur so, ich denke noch eine Woche nachsitzen, Mr. Potter.
Caruso, fuck. Schnitte auf der Hand sind immer noch da. Und dann kommt beim Abendessen auch schon Angelina angestürmt und sagt, was ist dein Scheißproblem? Schnauzt ihn halt an, dass er das Training jetzt wieder verpasst, weil er sich wieder nachsitzen hat, aufbrummen lassen. Er ist Harry so, ja, aber weißt du, ja, ich mach das ja nicht, ich will da ja nicht hin. Und dann kommt schon Professor McGonagall vorbei und zieht Angelina 5 Punkte für Gryffindor ab, weil sie so viel rumbrüllt. Ne, also weil sie da in einer großen Halle so eine Szene macht. Und dann sagt sie, ja, aber er hat es schon wieder nachsitzen bekommen. Und McGonagall so, bitte? Was, Potter? Nachsitzen? Bei wem? Und er sagt, Professor Umbridge. Und McGonagall ist, sag mal, er sagt, das kann doch nicht sein. Ich habe doch gesagt, sollen sich zurückhalten. Trotzdem hatten sie wieder einen Wutanfall. So, ja. Und dann kriegt er nochmal 5 Punkte abgezogen. Und er so, Harry, sag mal, aber Professor, ich werde doch schon bestraft. Warum kriege ich denn jetzt noch Punkte von Ihnen abgezogen? Und dann sagt sie, ja, weil Nachsitzen offenbar nichts bringt. Und dann sagt sie zu Angelina noch, dass sie ihr Geschrei aufs Quidditch-Feld verlagern soll. Und ja, Harry ärgert sich. Ron ist mitfühlend und sagt, ja, Mann, ich kann nicht verstehen. Und und Hermine guckt aber so als so ein bisschen, wo Harry sagt, ja, du stimmst ihr zu, ne? Und so, ja, mir wäre es auch lieber, sie hat dir keine Punkte abgezogen, aber sie hat schon recht mit dem, was sie sagt, so. Du musst bei ihr, also bei Umbridge, musst du einfach vorsichtig sein. Ach nee, das war am nächsten Morgen, sorry, ich habe gesagt, das war am Abendtisch. Nee, es war am nächsten Morgen, sorry, habe ich mich kurz verguckt. Genau, am nächsten Morgen hat Angelina die Szene gemacht beim Frühstück und dann haben sie auch schon wieder Unterricht. Und danach haben sie Zauberkunstunterricht bei Flitwick und danach haben sie ja bei Professor McGonagall Verwandlung. Und als sie in Verwandlung kommen, ist Umbridge da. Und ja, man sagt schon so, bestens, so ein bisschen schadenfroh. Und schauen wir mal, wie Umbridge kriegt, was sie verdient. McGonagall kommt dann herein, sagt, fangen wir an, sagt Mr. Finnegan, seien Sie freundlich. Hausaufgaben verteilen, Lavender soll Mäuse verteilen, was achso, so geil. Ah, ich liebe McGonagall so. Sagt, Miss Brown, bitte nehmen Sie die Schachtel mit Mäuse, stellen Sie sich nicht so an, Mädchen, die tun Ihnen nichts und vergeben Sie ihm eine. So, sitzt da so ein 15-jähriges Mädchen, Mäuse. Und McGonagall sagt, Alter, mal, du verwandelst die gleich, stell dich nicht so an, was soll denn passieren? So, und dann kommt das von Professor Umbridge. McGonagall beachtet sie erstmal nicht, gibt die Aufsätze zurück und Harry hat ein A zu seiner Erleichterung in dem Aufsatz bekommen. Dann warnt sie Dean, dass er irgendwas mit seiner Maus nicht nochmal machen soll, sonst setzt es Strafarbeit. Und jetzt erklärt sie ihnen, dass das Verschwinden von Mäusen schwieriger ist, weil Mäuse sind Wirbeltiere, also wie sagt man? Säugetiere, mit Wirbeln, ne? Also haben eine Wirbelsäule. Bei Schnecken ist das leichter, weil die eben keine Wirbeltiere sind. So. Und dann kommt wieder ein von Professor Umbridge und McGonagall sagt, ja. Und dann sieht sich zu ihr um. Und ja, sie sagt, Umbridge, es ist so geil, weil das einfach zeigt, was Umbridge, also wie, naja, die ist ja nicht dumm. Die weiß ja, was sie macht, wenn sie Professor McGonagall nervt. Die weiß ja, dass sie Dumbledore nahesteht und so. Aber also diese Aufsetzung ist so dumm, die so sofort durchschaut wird von allen. Und denkst du so, was soll das? Denn sie fragt sie, ob sie die Benachrichtigung erhalten hat, dass sie heute ihre Unterrichtsinspektion hat. Und dann sagt McGonagall, ja, selbstverständlich. Sonst hätte ich sie schon lange gefragt, was sie in meinem Klassenzimmer machen. Ist ja also, ja klar, sieht die da sitzen und sagt nichts. Das bedeutet ja, okay, sie weiß, dass sie heute inspiziert wird. Sonst hätte sie gefragt, kann ich Ihnen helfen, Professor Umbridge? Was machen Sie in meinem Zimmer, Klassenzimmer? Ich habe gleich Unterricht. Gibt es irgendwas Wichtiges? So. Aber nee, sie hat sie angenommen, hat gesagt, ah, okay, die ist da. Gut, dann los. Und dann geht sie weiter. Ne, sagt sie so, ja, sonst hätte ich sie gefragt, was sie hier machen. Dann sagt sie, wie ich ihm sagte, ne, verschwindet Zauber Mäuse, ein bisschen schwieriger. Dann kommt wieder, und dann sagt McGonagall so, ich frage mich, wie Sie einen Eindruck von meinem üblichen Lehrmethoden gewinnen wollen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Sie werden verstehen, dass ich es anderen normalerweise nicht gestatte zu reden, solange ich rede.
Heißt es, Umbridge sieht aus, als hätte man ihr eine Ohrfeige verpasst, glättet ihr Klemmbrett und ja, kritzelt was auf drauf, so, ne? Auf ihr Pergament. Dann geht's nochmal weiter. Umbridge hält sich zurück, sie bleibt in der Ecke sitzen, rennt nicht rum wie bei Trelawney, sondern bleibt in der Ecke sitzen, macht sich ihre Notizen. Und dann sagt Harry so, und die will mir beibringen, bei Umbridge ruhig Blut zu bewahren. Am Ende des Unterrichts haben sie dann so ein bisschen ihre Mäuse verschwinden lassen. Ron denkt so, ja gut, ist ein Anfang, ne? Weil er, glaube ich, alles bis auf den Schwanz hat verschwinden lassen. Hermine hat es natürlich geschafft, ihn wieder komplett zu verschwinden zu lassen. Und dann merken sie, dass Umbridge nach vorne zum Pult geht. Und Harry tippt Ron an, Ron tippt Hermine an. Und alle sind sofort so, na, Trödelmodus, wir gucken mal, was jetzt passiert. Und dann gibt es eine Unterhaltung zwischen Professor Umbridge und Professor McGonagall. Und in dieser Unterhaltung wird deutlich, warum Professor McGonagall nie bei Fantastische Tierwesen hätte auftauchen dürfen. Denn wir haben das Jahr 1995. Und Professor Umbridge fragt McGonagall, wie lange lehren Sie schon in Hogwarts? Und Professor McGonagall sagt, diesen Dezember sind es 39 Jahre. Das heißt, wenn wir zurückrechnen, 59 zurück zu 39, also minus 39, also 95 minus 39, so rum, dann sind wir bei 56. Sie hat 1956 angefangen, in Hogwarts zu arbeiten. Fantastische Tierwesen spielt in den 20er Jahren, wo McGonagall, glaube ich, noch gar nicht geboren wurde. Oder sie wurde geboren und war noch sehr jung. Ich glaube, Ende der 20er wurde sie irgendwie geboren. Ich glaube, es wird auch mal ihr Alter gesagt. Aber jedenfalls war sie keine Lehrerin in Hogwarts in den 20er Jahren, sondern sie kam in den 50er Jahren, 30 Jahre danach. Ja, ich finde die Idee von Fantastische Tierwesen mag ich. Die Geschichte von Grindelwald und Dumbledore zu erzählen und auch Newton Scamander und seine Tierwesen da einzubauen, finde ich toll. Gerade den ersten mag ich sehr gerne. Aber danach haben die so viele dumme Entscheidungen getroffen, dass ich einfach, ich mag die Filme nicht so. Finde, die machen so ein bisschen, die wollen ein bisschen zu viel. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann sagt sie, dass sie die Ergebnisse, also Umbridge sagt zu McGonagall, sie kriegt die Ergebnisse in 10 Tagen. Und McGonagall so, ich konnte es kaum erwarten. Und dann bald euch hier drei gehen raus. Und Harry ist sich fast sicher, er hätte es schwören können, dass sie beim Rausgehen, als sie ihnen die Tür offen gehalten hat, Harry ein leichtes Lächeln zu, also Harry musste ihr verstohlen zulächeln und er könnte schwören, sie hat sein Lächeln erwidert. Also ist so eine kleine Connection zwischen zwischen McGonagall und Harry, so dieses so, ja, ne, ruhig bleiben und so, McGonagall, ja, ich verstehe sie. Liebe ich. Ist eine meiner absoluten McGonagall-Lieblingsszenen. Meine zweite Lieblingsszene von McGonagall kriegen wir am Ende des Buches. Kriegen wir auch noch hier in dem Buch. Aber das kommen wir später zu. Dann haben sie Dings hier. Pflegemagischer Geschöpfe. Und dort interviewt Umbridge, ebenfalls vor Ort. Fragt so ein bisschen raue Pritsche aus. Und sagt so, ja, sie unterrichten normalerweise nicht. Und sie, nee, ich bin eingesprungen, weil der Schulleiter mich gefragt hat wegen Professor Hagrid, der nicht da ist, und dann. Und sie wissen nicht, was mit Hagrid ist, weil der Schulleiter scheint da nicht besonders redselig zu sein. Und sie sagt, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich selber auch nicht weiß. Ich habe nur eine Nachricht von Dumbledore gekriegt, ob ich es übernehmen will. Habe ich gesagt, jo, mache ich gerne. Und ist dann los. Und dann fragt sie auch noch. Und dann auch so gut, wo man merkt, okay, Umbridge wird einfach von den Kollegen nicht gemacht. Es geht nicht darum, das Kollegium ist schlecht, sondern sie ist einfach unbeliebt. Sie fragt nämlich, wie sie das Kollegium an sich findet, so als Außenstehende, ne, so was sie dazu sagen kann. Und dann sagt Professor Pritchard, Dumbledore ist hervorragend. Also ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Schule geführt wird. Wirklich sehr zufrieden. Also so wirklich so, löbt in den höchsten Tönen. Und dann fragt sie, was sie zu den ZAGs macht, falls Hagrid nicht zurückkehren wird in der Zwischenzeit. Und sie so, ich gehe die Geschöpfe durch, ne, für die, was sie dieses Schuljahr geplant hat, falls Hagrid nicht zurückkommt. Und dann sagt sie, ja, ich gehe die ZAG-Tiere durch. Bleibt eigentlich nicht viel. Sie hat einen Einhörner und Niffler so. Und ich will noch beibringen Porlocks und Kniesel und wie sie Krups und Knarle erkennen. So, ne? das klassische ZAG-Ding. Und dann sagt McGonagall, sagt Umbridge, sie scheinen jedenfalls zu wissen, was sie tun. Und dann kommt natürlich noch die Geschichte mit der Verletzung. Das fragt sie Goyle. Goyle ist aber leicht überfordert, weswegen Malfoy einspringt und sagt sie, ja, ja, ich wurde im Unterricht verletzt, wegen den Hypogreifen. Das da, da kommt jetzt so ein bisschen die Willkür bei Umbridge durch, ne? Also, Umbridge sagt, Malfoy erzählt, ein Hypogreif hat mich, hat nach mir ausgeschlagen und Umbridge so, ein Hypogreif. Und dann brüllt Harry, ja, nur weil es zu dumm war zu befolgen, was Hagrid gesagt hat. Und dann sagt sie, noch einen Abend nachsitzen. Zu Harry. Und du denkst dir so, okay, ich kann verstehen, ich kann nachvollziehen, dass sie ihm Nachsitzen gibt, was ja eigentlich eine harte Bestrafung ist. Und ja beim Nachsitzen auch durchkommt, was sie damit bewirken will. Sie will, dass Harry keine Lügen erzählt. Deswegen lässt sie ihn ja schreiben, ich will keine Lügen erzählen und soll sich bei ihm einbrennen, dass sie ja da so eine fette Narbe hat. Achso, er hatte ja an dem Abend schon Nachsitzen, ne? Genau, ich glaube, seine Hand hat auch noch geblutet beim Frühstück so halb. Ja, genau, der hat morgens noch geblutet, also es ritzt sich gerade richtig heftig rein. So. Der Sinn ist ja, dass Harry keine Lügen erzählt. Und laut Umbridge ist ja zu sagen, Voldemort ist zurück, ist eine Lüge. Ja, ist keine, aber ich verstehe, dass sie das denken will und dass das Ministerium die Linie fährt und dass das ihr Bestreben ist, dass das keiner erzählt. Also Harry soll nicht erzählen, dass Voldemort zurück ist oder dass es auch irgendwann mal zurückkam oder etc. Ne? Und beide Male nachsitzen bei ihr waren jetzt ja, weil Harry gesagt hat, Voldemort ist zurück oder etwas ist mit Voldemort passiert und er war da. Also er ist zurückgekehrt, er hat Cedric getötet, nachsitzen. Er kam aus Quirrells Hinterkopf, nachsitzen. Jetzt kriegt er aber nachsitzen dafür, dass er einfach nur, dass er quasi eine Lüge aufdeckt. Oder beziehungsweise verhindert, dass eine passiert. Oder was falsch verstanden wird. Er sagt ja nur, wie es wirklich gewesen ist. Gut, der Ton war vielleicht nicht der richtige, aber dafür nachsitzen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, auch ein bisschen willkürlich, weil er ja eben keine Lüge erzählt hat. Da geht dieses, ich soll keine Lügen erzählen, ja komplett verloren beim Nachsitzen, weil er ja keine Lüge erzählt hat. Und Umbridge auch nicht wissen kann, ob es gelogen war oder nicht, weil sie ja gerade erst von dieser Situation erfahren hat. Sie kann ja nicht sagen, Malfoy sagt auf jeden Fall die Wahrheit und Harry lügt. So funktioniert das ja eigentlich auch nicht, ne? Also da, finde ich, wird es ein bisschen willkürlich. Und dann, bedankt sich bei Professor Pritsche und verlässt den Unterricht, glaube ich. Also Inspektion ist dann vorbei. Dann kommt Harry nach Mitternacht zurück aus der vom Nachsitzen und Hermine und Ron warten noch auf ihn und er, ja, setzen sich so ein bisschen vor den Kamin und diskutieren ein bisschen über Umbridge und dass das furchtbar ist und sie eine grauenvolle Frau ist und Hermine hat ihm auch Murtlap-Tentakeln Essenz gemacht, also eine Essenz aus Murtlap-Tentakeln. Murtlap? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sage mal Murtlap. Wahrscheinlich ist es Murtlap oder so. Hat sie daraus auf jeden Fall eine Essenz gemacht und Harry legt da seine Hand rein und das genau, und das heilt so ein bisschen seine Schmerzen und Krumbein setzt sich zu ihm und chillen so ein bisschen. Und dann sagt Hermine, dass sie es furchtbar findet, dass sie Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht lernen und dass sie gerade darüber mit Ron geredet hat und so und dass sie irgendwie ja noch irgendwie zusätzlich Unterricht brauchen, damit sie einfach diese Verteidigung lernen. Und ja, Ron so meinte, die haben so viele Hausaufgaben auf, das schaffen wir nicht. Also das sind erst 2 Wochen, wir sind erst in der 2. Woche, wir haben schon so viele Hausaufgaben auf, wann sollen wir das denn noch machen? Und dann sagt Hermine, das ist wichtiger als Hausaufgaben. Und Harry und Ron sind so, excuse me? Ich dachte, es gibt nichts Wichtigeres. Und er so, ja, sei nicht albern. Und Harry bemerkt gerade den gleichen Eifer, den sie hat wie bei B11R. Was kein gutes Zeichen bei Hermine ist, weil dann ist sie total drin und hat voll Bock drauf. So, und dann überlegen sie, okay, wir müssen irgendwie wen finden, der uns das beibringt. Und Harry so, ja, wie wäre es mit Lupin? Sie, ja, nee, Lupin geht nicht, der hat zu viel für den Ohren zu tun, außerdem könnten wir den nur in Hogsmeade treffen. Und man sich so denkt, nee, Lupin kennt die Geheimgänge in die Schule. Der könnte sich theoretisch einfach nachts in die Schule schleichen und dem was beibringen. Oder auch tagsüber. Also, für Lupin ist ja gar kein Problem, in die Schule zu kommen, ohne bemerkt zu werden. Der ist einer der fucking Rumtreiber. Na, egal. Aber sie sagt, ja, nee, den könnte man nur am Wochenende sehen. Und dann sagt sie, sie redet von Harry. Und Harry soll ihnen das beibringen. Und Harry so, hä, wieso, du bist doch viel besser im Unterricht. Als ich, nee, du hast mich immer in Verteidigung gegen die dunklen Künste geschlagen. Und in allen Prüfungen, die wir hatten, bei Leuten, die Ahnung davon hatten, Lupin, warst du besser als ich. Und genau, im vierten wurden die beiden ja nicht geprüft, deswegen kann man es nicht vergleichen. Aber im dritten, und davor hatten sie halt Quirrell und dann Lockhart. Ja. Und dann sagen sie, ja, du bist der Einzige, der weiß, wie es ist, gegen ihn zu kämpfen. Und sie drängen Harry so ein bisschen in die Richtung und wollen ihn da so zu bringen, dass, ne, und Ron sagt auch so, ja. Und dann, das ist dann ganz interessant, weil Ron dann plötzlich so aufzählt, so, ja, Moment, überlegen wir mal, was hast du denn bis jetzt eigentlich alles geschafft? Und er zählt Dinge auf, die Harry am Anfang des Buches auch aufgezählt hat, dem gegenüber, um zu zeigen, dass er es scheiße findet, dass sie ihn nicht mit einbeziehen. Dass er nicht vom Orden wahrgenommen wird, dass er so lange im Sommer nichts erfahren hat. So, ne? Dann sagt er ja, Stein der Weisen, bla bla bla. Und genau das zählt Ron auch auf. So, du hast im ersten Jahr den Stein der Weisen, vor du weißt, schon wen gerettet. Im zweiten Jahr hast du einen Basilisken getötet und Riddle vernichtet. Du hast im dritten Jahr 100 Dementoren vertrieben. Letztes Jahr hast du wieder, du weißt schon, wer abgewehrt. Und Harry immer so, ja gut, da hatte ich Glück. Ja, du weißt, Fawkes ist aufgetaucht. Ja, das war Dusel mit dem Zeitumkehrer und so. Und Harry so, ja, hör mal zu, das ist ganz lustig. Hört sich ganz gut an, wenn du das so aufzählst, was ich eben lustig finde, weil er es am Anfang ja selbst aufgezählt hat, um zu zeigen, was für ein toller Hecht er ist und was er schon alles geschafft hat und geleistet hat und so. Und jetzt will er es so kleinreden, wo es darum geht, dass andere sagen, er es gut gemacht hat. Das ist ein ganz interessanter Twist, weil es irgendwo zeigt, dass Harry es gerne nutzt, um sich besser darzustellen, wenn es ihm passt, aber eigentlich vielleicht doch weiß, dass er da nicht so das Beste, das Größte geleistet hat, sondern viel Glück dabei war. Und dann fängt er an und sagt, ja gut, jetzt hört mal auf zu grinsen. Er hat das alles nicht überstanden, weil er gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste ist, und sondern weil rechtzeitig Hilfe da war oder er richtig geraten hat oder er irgendwie immer durchgestolpert ist, obwohl er keine Ahnung hatte und so. Und rastet irgendwann aus. Rastet aus, steht auf, sie wirft die Mulklapp-Essenz auf den Boden und sagt, dass sie keine Ahnung davon haben, wie das ist, und sie denken, dass es darum geht, ein paar Flüche auswendig zu lernen und irgendwie den richtigen Zauber zu können, sondern dass es einfach nur darum geht, im richtigen Moment, also ne, so dieses, so, das bringt dir alles nichts mehr, wenn du in der Situation bist, wenn du gefoltert wirst, wenn du siehst, wie Freunde sterben, da ist der Unterricht völlig egal, sondern es geht einfach nur um dein Gehirn, dein Mumm, was kannst du bringen, und ob sie denken, dass Cedric Diggory irgendwie keine Ahnung hatte und doof wäre und deswegen gestorben ist, sondern Harry hat nur überlebt, weil Voldemort ihn ja noch brauchte, und hätte er ihn nicht gebraucht, hätte er ihn genauso getötet. Und Ron so, ey, wir haben nichts davon gesagt, so, ne? Wir wollten Diggory nichts anhängen, oder es kriegst du hier gerade irgendwie im falschen Hals. Und Hermine ist auch so, Harry, aber genau das ist ja der Punkt. Wir wissen nicht, wie es ist. So, wir haben gar keine Ahnung, wie es ist, Voldemort gegenüber zu stehen und gegen den zu kämpfen. So, das ist einer der fucking mächtigsten Magier der Welt. Wir haben keinen Plan davon, wie das ist, aber du weißt, wie es ist, sich gegen ihn zu stellen. Und dann sagt sie das erste Mal, Voldemort. Das besänftigt Harry. Und Harry ist so, okay, krass. Hermine meint es scheinbar echt ernst, denn sonst hat sie noch nie das Wort Voldemort in den Mund genommen. Sie hat sich ja sehr schnell da angepasst mit, du weißt schon, wer in der Zauberwelt, obwohl sie muggelgeboren ist. Und sie sagt dann noch so, ja, Harry, bitte denk drüber nach, so, du könntest uns halt einiges beibringen, was wir nicht können. So, ne? Und wir brauchen dieses Wissen, was du hast, und dieses, ich meine, die Flüche und das Ganze, das können wir uns alle beibringen, aber wir brauchen irgendwie einen Lehrer, der Ahnung hat, was wann wichtig ist und wie es ist, in so einem Fight zu stehen und zu kämpfen. Und sagt halt, denk drüber nach, so, ich gehe schlafen, gute Nacht. Und Ron geht auch schlafen und fragt Harry, ob er kommt, und Harry sagt, ja, warte, ich komme gleich, und repariert noch die Schale und wäre am liebsten direkt im Dings eingeschlafen, im Sessel, aber geht dann noch hoch und geht pennen, so, ne, das war's. Aber es gibt halt diese Diskussion, Harry soll Leuten beibringen oder denen beibringen, Verteidigung gegen die dunklen Künste als Extraunterricht, weil Umbridge es ihnen eben nicht beibringt, und was jetzt gerade in dieser Situation halt extrem gefährlich ist, wenn man nicht vernünftig Verteidigung gegen die dunklen Künste kann. Das war's. Ja, viel passiert, ist auch so, es sind 2 Tage,
glaube ich, aber da passiert viel. Also wir haben die Großinquisitorin, Umbridge ist jetzt Großinquisitorin von Hogwarts. Wir haben die Unterrichtsbesuch bei Trelawney, wo sie schlecht abschneidet, Trelawney vermutlich sehr schlecht abschneidet. Wir haben Harry kriegt wieder Nachsitzen für eine Woche bei Umbridge, weil er wieder aus der Haut fährt. Wir haben Stress wegen dem Quidditch-Training, weil Harry aus der Haut gefahren ist und nachsitzen muss. Wir haben McGonagall, die Umbridge rund macht und sagt so, ey, wenn sie den Unterricht inspizieren wollen, dann halten sie ihr Maul im übertragenen Sinne. Und wir haben eigentlich auch, da muss man auch mal kurz sagen, Frau Pritsche, eigentlich sagt sie, dass Hagrid bis jetzt ganz guten Unterricht gemacht hat, weil sie gesagt hat, da gibt es nicht mehr viel zu tun. So, die meisten Geschöpfe kennen sie, wir haben jetzt Anfang des Jahres, den Rest kriegen wir auch noch durch. Also Hagrid hat die Klasse bis jetzt in den letzten 2 Jahren gut drauf vorbereitet, um die Tiere für die Prüfung zu können. Man auch sagen müsste, ja, good work, Hagrid. Also alle meckern immer über den, aber offensichtlich hat er bis jetzt die Sachen gut durchgekriegt, die dran sind. Naja. Und dann haben wir noch das Gespräch, das tatsächlich für das Buch sehr essentiell ist, dass Hermine die Idee hat, dass Harry Leute unterrichtet in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Harry eben diesen Switch plötzlich macht zu, ich erzähle den Leuten, was ich Tolles gemacht habe und fühle mich unfair behandelt, weil ich eben diese tollen Sachen gemacht habe. Aber wenn es jetzt genutzt wird, um mir zu sagen, wie toll ich bin, dann mache ich plötzlich, ja, nee, also nee, so gut war das jetzt ja nicht. Ne? Finde ich ganz interessant. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich finde, das zeigt ein bisschen Harrys Charakter, dass er, ja, einerseits könnte man natürlich sagen, er nutzt es für sich, um gut dazustehen und um schlecht dazustehen, streitet er es ab. Oder eben, er war sauer und hat das genommen, um sich besser darzustellen, aber eigentlich ist ihm bewusst, so toll war das nicht und ich hatte eigentlich Glück dabei und ich habe die Sachen ja alle nicht alleine geschafft. So zum Stein der Weisen wäre alleine ja nie gekommen. Das ist so der Punkt. Der, genau. Und am Ende, es steht halt im Raum, wird Harry Leute unterrichten oder nicht? Das erfahren wir nächste Woche im nächsten Kapitel. Da heißt es nämlich im Eberkopf, was der Eberkopf ist, wer der Eberkopf ist und was im Eberkopf passiert oder was beim Eberkopf passiert. Das erfahren wir dann. Ich freue mich drauf. Wird auch ein ganz gutes Kapitel, glaube ich. Wir hören uns nächste Woche. Ich glaube, Reparo hatten wir schon. Oder hatten wir dieses Jahr schon Reparo? Auf jeden Fall der einzige Zauberspruch, der jetzt hier drin bewusst genutzt wurde. Ja, Verwandlungszauberspruch, aber den weiß ich gerade nicht. Also Verschwinde-Zauberspruch. Weiß ich nicht, ist das auch? Aber den hatten wir schon. Ansonsten enden wir das Kapitel mit einem dreifachen Wingardium Leviosa. Ich weiß, hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Egal. Wir nehmen heute wieder Reparo. So, Reparo, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.